In der Predigtreihe unterwegs mit Jesus war es mir besonders wichtig, möglichst nah dran am Geschehen zu sein. Deswegen haben wir im Laufe der letzten Jahre immer wieder auch miterlebt, wie es aus der Sicht der Jünger gewesen sein könnte, wie wir es in den Evangelien lesen und auch, wie wir alles andere, was danach folgt, erstmal ausblenden müssen, damit wir auch das, was dort gerade geschrieben steht, auch in der Gegenwart, also in dieser vergangenen Gegenwart, besser nachvollziehen können. Also nicht aus diesem Geschichtswissen 2000 Jahre später und alles ist klar oder so, sondern mit hinein in eine Situation, die oft brisant, skurril, schwer zu verstehen ist, um einfach diesen Jesus von Nazareth, den Herrn der Herren, den Sohn Gottes, den Menschensohn, sich etwas besser nähern zu können. Und beim letzten Mal waren wir mit Maria unterwegs. Ich habe mich mal versucht, in Maria ganz hineinzuversetzen. Also das ist ja schon ein Wagnis. Heute ist Maria wieder Hauptperson. Allerdings werde ich das nicht nochmal tun. Ich habe selbst auch Zeit damit verbracht, also neben der konkreten Vorbereitung auf dieses Wort, das am Johannes steht, natürlich auch viele Jahre und Jahrzehnte zuvor, sich mit diesem Thema der Auferstehung auseinanderzusetzen und dabei viele, viele Meinungen und Richtungen gehört, ganz kritische, alle Möglichkeiten der Deutung durchgekaut, um dann dieses skurrilste aller Geschehen für mich auch verarbeiten zu können. Und dabei auch genug Kritik auch zugelassen, an mich rangelassen, weil ich wissen wollte, was ist an diesem Geschehen so, was ich glauben kann, worauf ich mein Leben als Fundament setzen kann. Ist die Sache dort wirklich so gewesen oder was ist da passiert? Und warum beschäftigt das Menschen Jahrtausende hindurch? Deswegen bin ich mir auch sicher, dass das, was ich heute erzähle, wahrscheinlich so noch nirgends erzählt wurde. Es ist gewachsen, hängt ganz eng mit mir zusammen. Es ist speziell. Ihr dürft gerne auch kritisch dazu stehen. Aber es ist hoffentlich auch berührend, dass man daran wachsen kann. Und das ist immer auch mein Wunsch. Wenn ich etwas in Frage stelle, was man auch in Frage stellen darf, dann möchte ich auch immer auch einen Weg finden, den ich gehen kann, auch mit diesem, was ich in Frage gestellt habe. Und auf diese Weise entdecke ich manche Wege, die so unglaublich faszinierend und schön sind, dass, wenn ich den alten Weg weitergegangen wäre, einfach nur Langeweile gewesen wäre. Schauen wir mal. Unterwegs mit Jesus am leeren Grab. Diese Auferstehungsgeschichte ist eine der zentralen Geschichten der Evangelien. Und obwohl sie so zentral ist, ist sie so unklar wie kaum eine andere. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die Mühe gemacht habt, die Evangelien die Auferstehungsgeschichte in den Evangelien mal der Reihe nach zu lesen und mal euch versucht habt, hineinzuversetzen. Was ist denn da passiert? Und da merken wir, dass die Erzähler, der Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, dass die sowas von unsicher sind, dieses Geschehen zu beschreiben. Das ist stark variiert, was sie beschreiben. Dass es manchmal den Eindruck hat, na, irgendwas stimmt jetzt nicht. Irgendwie ist etwas in unserer Wahrnehmung gestört. Wir können es nicht richtig erfassen. Wir haben dafür nicht genug Worte. Dass Menschen auferstehen, ist ja im Judentum nichts Ungewöhnliches. Die Sekte der Pharisäer, die zur Zeit vor Jesus, so ich glaube 200, 300 Jahre groß wurde, sie glaubte ja an die Auferstehung. Im Gegensatz zu den Templern, also den Leuten, die den Sadduzäern, genau, die den Tempelkult hochhielten, die fanden diesen Gedanken überhaupt nicht gut und die haben den abgelehnt, weil der nicht in der Tora geschrieben war, also zumindest nicht deutlich genug. Und die Pharisäer haben aber gesagt, am Ende der Zeiten gibt es eine Auferstehung der Toten. Und daran glauben wir und darauf hoffen wir. Und deswegen beerdigen wir unsere Leute so, dass sie möglichst unversehrt bleiben. Denn sie werden eines Tages auferstehen. Und das Leben wird von Neuem beginnen und wird pulsen und Menschen, die Gott suchten, werden ihm wieder nah sein können. Sie haben dieses Unausweichliche im Leben, dass Menschen sterben und sterben müssen, für sich auf diese Art und Weise aufgearbeitet. Und damit steht das Judentum ja nicht alleine da in der Geschichte, sondern in vielen anderen Religionen, in vielen anderen Erdteilen, in Ägypten oder die alte mesopotamische Kultur, haben das ja für sich auch buchstabiert. Sie haben Mythen angeboten, wie etwas verstanden sein könnte. Und Auferstehung ist eines der zu der Zeit fast selbstverständlichsten Sachen. Da ist jemand tot und lebt wieder. Kein Problem. Es ist verrückt. Was? Worauf basieren denn die Erfahrungen der Menschen, dass sie so etwas als normal annehmen? Jedenfalls haben die Leute zur Zeit Jesu auch durchaus mit dem Gedanken gespielt, dass der ein und andere mal aufgestanden, auferstanden sein könnte, wieder erschienen ist. Zum Beispiel, als Johannes der Täufer einen Kopf kürzer gemacht wurde, sagten die Leute zu Jesus oder über Jesus, das ist der auferstandene Johannes. Wie ein Spiegel. Oder natürlich war es auch im Volk eine Selbstverständlichkeit, auch an die Auferstehung der Toten am jüngsten Gericht zu glauben. Und Jesus selber hatte die Auferstehung öfters in seinem Mund. Zum Beispiel, als es darum ging, dass der Lazarus, der schwer krank war, Jesus wurde gerufen und sollte seine Hände auf ihn legen oder irgendwas machen, dass der wieder gesund wurde. Und er starb. Und dann sagte Jesus, oder sagte die, wie ist die Frau Maria? Er wird auferstehen. Ja, ich weiß, er wird zum jüngsten Gericht auferstehen.
Am letzten Tag.
Und da sagt Jesus, nein! Jetzt ist die Auferstehung. Er hat sich dagegen gewehrt, dieses Auferstehungsgeschehen in eine zeitliche Ebene zu packen, die nicht erreichbar ist für uns. Und dann kommt Lazarus aus der Gruft, er wird gerufen. Was auch immer da passiert ist, ich weiß es nicht. Aber dieses Auferstehungsgeschehen des Lazarus hatte keine Bedeutung. Hört ihr irgendetwas über Lazarus danach? Es war nicht wichtig. Schon erstaunlich, ja? Und Jesus selbst sagt in Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Oder er spricht in Lukas 20, Vers 36, die Söhne der Auferstehung. Das sind die, die, wir können mal diesen Abschnitt mal lesen, Lukas 20, Vers 34 bis 38. Da geht es darum, was passiert dann mit Menschen. Und Jesus sagt, Jesus sprach zu ihnen, die Söhne dieser Welt heiraten und werden verheiratet. Die aber würdig geachtet werden, jener Welt teilhaftig zu sein und der Auferstehung der Toten, heiraten nicht, noch werden sie verheiratet, denn sie können auch nicht mehr sterben. Denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Und Paulus schreibt in Römer 6, Vers 5, also jetzt mache ich mal die Ausnahme, dass ich mal so nachblende, was Menschen danach gedacht haben. Wir sind eins gemacht in Tod und Auferstehung. Das heißt, wenn diese Auferstehung nicht auch zugleich unsere Auferstehung ist, ist sie nichts wert. Was ist das für eine Auferstehung? Was passiert da? Das gängige Bild ist ja, dass Menschen einfach wieder zum Leben finden, dass sie in ihrem Körper zurückfinden und dort im Prinzip ihr Leben weiterleben, vielleicht ein bisschen jünger, keine Ahnung. Also man merkt schon, dass auch gerade, wenn man darüber weiter nachdenkt, es schon so ein paar komische Gedanken sich entwickeln, die nicht wirklich stimmig sind. Vielleicht ist ja dieses Bild, das wir in uns tragen, geprägt durch ein Allgemeinverständnis, nicht stimmig. Vielleicht ist etwas ganz anderes gemeint. Also dieses Bild, okay, das wird ja auch hier in den Evangelien durchaus auch geprägt und bedient, aber ich glaube, es ist ein oberflächliches Bild. Es bietet an der Oberfläche etwas zu begreifen, etwas sich vorzustellen, was aber eine viel größere Tiefe hat. Und das Wichtige und Entscheidende ist diese Tiefe, nicht das oberflächliche Bild. Das oberflächliche Bild mag heute auch in der heutigen Zeit skurril sein und mag nicht geglaubt werden, weil sowas gibt es ja nicht. Das ist gar nicht wichtig. Was will denn dieser Text in der Tiefe aussagen? Was bewegt denn die Menschen in der Tiefe? Im Inneren. Warum hält sich diese Geschichte so hartnäckig und so lange? Warum kämpfen so viele Menschen in ihrem Leben darum, das zu ergreifen? Maria Magdalena, Maria aus Magdala, hat hier wieder die Hauptrolle. Ich würde sogar meinen, dass sie eine Art Fackelträgerin der Auferstehung geworden ist. Ich sage es mal vorneweg, die Auferstehung an sich ist bedeutungslos. So ähnlich wie die Auferstehung des Lazarus. Sie mag ein Zeichen sein, sie mag passieren, es ist nicht viel wert. Der Wert beginnt erst dann, wenn dieses Geschehen sich in einem Menschen reflektiert, wie ein Licht in einem Spiegel geworfen und weitergeworfen werden kann. Erst dann beginnt dieses Geschehen überhaupt von Belang zu sein. Und ich stelle mal jetzt die kühne These auf, dass dieses Geschehen, dieses zentrale Geschehen, diesen Spiegel bedarf, damit es Wert unter den Menschen erhält. Ohne die Personen, die dieses Licht oder die ihre Fackel durch dieses Licht sich anzünden lassen und weitertragen, bewirkt dieses zentrale Geschehen gar nichts. Ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen verstehen könnt, wie ich das meine. Also es ist nicht einfach so, die Auferstehung, und daran müssen jetzt alle glauben, das ist uninteressant. Es ist interessant, was macht es mit mir? Wie reflektiert sich es hier? Wie spüre ich, dass ich selbst auch von dieser Auferstehung betroffen bin? Dann beginnt diese Auferstehung zu leben, sich zu entfalten. Und nicht er. Und wenn die Maria aus Magdala nicht ein offenes Gefäß gewesen wäre, wer weiß, was dann passiert wäre. Ich lese den Bibeltext aus Johannes 20, Vers 1 bis 18. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen Und der andere Jünger lief voraus. Bei dem anderen Jünger handelt es sich wahrscheinlich um den Johannes, der das Buch geschrieben hat. Deswegen redet er so etwas unpersönlich von sich, aber er ist betroffen davon. Das heißt, er schildert hier etwas, was er selbst erfahren hat und deswegen auch so genau. So genau wie kaum wie kein anderes Evangelium. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zur Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vornüberbückt, sieht er die Leinentücher daliegen, doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Ich mache mal ein kurzes Innehalten. Allein diese Geschichte ist schon so skurril. So, wie soll ich sagen, der eine Jünger, der Johannes, sage ich mal, der guckt beim zweiten Mal hinein und glaubt. Wiederum steht dann da, naja, sie haben ja bis dahin noch nicht glauben können, weil sie haben die Schrift nicht verstanden. Von Petrus steht nicht da, dass er glaubt, obwohl er drin war. Und sie gingen wieder heim. Da passiert noch nichts aus dem Glauben, wenn es denn so wäre. Da passiert nicht, dass sie vor Furcht und Zittern oder vor Freude sonst was, sie gingen wieder heim. Wenn der Johannes das so erlebt hat, wie würde er seine Stimmung ausdrücken des Heimgehens? So auf die Art und Weise? Wenn er glaubte? Wir schauen mal. Es geht weiter. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Also Maria hat ja schon mal reingeguckt und sie hat im Prinzip die Leute mitgenommen und sie war tief traurig, weil der Leichnam war fort. Ihren Herrn, den sie so liebte, der sie von 7 Dämonen befreit hatte, den sie verehrte, den sie umsorgte zu Lebzeiten, dessen Stimme sie so gern hörte. Dieser Herr war selbst im Tode nicht mehr bei ihr jetzt. Selbst der Leichnam, um den sie sich hätte kümmern wollen, mit kostbaren Ölen, Salben, nochmal gucken, dass alles passt. Selbst dieser Leichnam war weg. Das letzte bisschen, was an Jesus einhatte, weggenommen. Ich glaube schon, dass sie tief traurig war. Und sie weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und den einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagten zu ihr, Frau, was weinst du? Und sie sprach zu ihnen, ich sehe jetzt zwei Engel da sitzen und die fragen mich, was ich weine? Und ich erzähle mit denen ganz normal. Hä? Also, es ist schon skurril, oder? Was sind das für Erscheinungen, die gesehen wurden? Die ja auch in den anderen Evangelien unterschiedlichst berichtet wurden. Mal ist einer, mal sind zwei, mal... Also, die haben immer eine Aufgabe, einen Auftrag, mal ist keiner da. Wie geschieht das? Geschieht das auch in dieser Reflexion von Maria in einem Geistesgeschehen, in welchen unsere Sinne geöffnet werden für eine geistige Welt, die real ist, aber die nicht in unseren Bildern gesehen werden kann, sondern die sich der Bilder bedient, wie sie gerade gebraucht werden. Wisst ihr, wie ich meine? Also, Geschichtlich gesehen, da sitzen zwei Engel, okay. Vielleicht kann man sie anfassen, vielleicht kann man sie durchwedeln, weiß ich nicht. Was machen die Engel, wo sind sie hergekommen, keine Ahnung, werden schon aus irgendwelchen Atomen bestehen, wer weiß es. Das meine ich nicht. Ich meine, dass in der Tiefe unser Selbst eine andere Ebene, die in dieser Welt sehr wohl real ist und die diese Welt beherrscht, regiert, die Gotteswelt, das Himmelreich, dass es sich durch und durch zieht und dass diese Welt aber nicht im Sichtbaren direkt mit uns kommunizieren kann, sondern sich der sichtbaren Welt quasi bedient als ein unvollkommenes Mittel. Und so geschieht es, dass wir Dinge sehen können, die vielleicht gar nicht da sind, dass auch mehrere Menschen Dinge sehen können, die vielleicht in der inneren Welt, die lassen sich nicht sichtbar machen. Aber die sind existent, sie bestimmen unser Leben. Und Maria, wurden sie auf diese Art und Weise sichtbar? Vielleicht ist es der beste Ausdruck, es so zu schildern, was da passiert mit Maria. Und sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das ist Marias Leid. Sie hat keine Verbindung mehr zu Jesus in der physischen Ebene, in der sichtbaren, handgreiflichen Ebene. Die ist unterbrochen. Aber ihr Geist ist nach wie vor verbunden. Und sie sucht diese Geistesbeziehung wieder auf die physische Ebene zu kriegen. Sie möchte wieder jemand haben zum Anfassen, zum Hören, zum Sehen. Das verstehen wir doch, oder? Das geht uns doch genauso heute. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Und Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du? Und wen suchst du? Sie, in der Meinung, er sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage es mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Das ist seltsam. Da spricht Jesus zu ihr, weder von der Statur zu erkennen, noch von der Stimme. Sie, Maria, die eine so innige Beziehung zu ihrem Herrn Jesus hatte, erkennt Jesus nicht. Wer ist der? Diese gleiche Erfahrung ist ja immer und immer wieder passiert, die Emmaus-Jünger. Sie erkannten ihn nicht, weder an der Stimme noch an der Statur. Die Jünger am See, beim Fischen, nicht zu erkennen. Dieser Jesus ist als auferstandener Jesus nicht zu erkennen. Das kann irgendwer sein. Das spielt keine Rolle, das ist nicht wichtig. Das ist hier in der oberflächlichen Welt, ist das, ja, man braucht eine Erscheinung, damit man das Leben weiterführen kann. Aber was unten passiert, das ist entscheidend. Und das Interessante ist, wir lesen weiter. Jesus spricht zu ihr. Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch. Rabuni. Das heißt Lehrer. Und Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Wie jetzt? Der Herr spricht ein Wort, er nennt Maria beim Namen. Und das reicht. Das ist Auferstehungsgeschichte, wie sie damals passiert ist und wie sie heute und morgen und übermorgen immer wieder passieren wird. Wenn der Herr der Welten und der Zeiten mich und dich beim Namen nennt. Es ist wie ein Stich ins Herz. Du hast dein Leben vor dir und du denkst, du planst es. Und dann kommt so ein Spruch, dann kommt der Name und alles ist anders. Das Zentrale und das Wichtige an der Auferstehungsgeschichte ist, dieses beim Namen nennen. In dem Augenblick, wo der Name genannt wird, geht ein Strahl des Lichtes auf den Spiegel. Und der Spiegel, was weiß ich, auch was bei dem hängen bleibt, das ist ja nicht alles, was er zurückwirft, sondern es erfüllt ihn ja selber, er strahlt ja selber. Der richtet sich neu aus und beginnt selbst, dieses Licht weiterzugeben. Das ist auch Verstehungskraft. Und die ist hier an dieser Stelle passiert. Und der Johannes, der schreibt das so, dass die Maria die Erste war, die von dieser Auferstehungskraft getroffen war. Petrus und Johannes gehen zum Grab und gucken rein und überzeugen sich. Über Petrus steht gar nichts. Johannes glaubte. Wisst ihr, was ich mir gedacht habe? Der Petrus, der wurde im Johannesevangelium später auch persönlich getroffen. Von Jesus. Der direkten Ansprache. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Und darauf war Johannes neidisch. Der hat das nicht verwunden, dass Maria persönlich bewegt wurde durch Jesus, durch den Auferstandenen, dass Petrus persönlich bewegt wurde durch den Auferstandenen und der Jünger, den Jesus besonders liebte, er wurde nicht persönlich angesprochen. Er hat ein Leben lang gebraucht, das zu verarbeiten, also das ist meine These, um dann am Ende seines Lebens das Johannesevangelium rauszuhauen. Und wir merken, dass das Johannesevangelium ist durch und durch anders zu den anderen Evangelien. Da ist so viel verarbeitet. Wir sehen, dass es in ihm gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet hat. Der hat so viel verwoben miteinander, so viel verarbeitet. Es ist unglaublich. Und er ist hier an dieser Stelle so ehrlich. Er wollte auch beim Namen genannt werden. Er wollte auch diese Erfahrung haben, die durchs Herz geht. Und er hat sie nicht gleich gehabt. Natürlich hat er hier auch Dinge aufgegriffen, wo ich denke, Johannes, du hast das so geschickt formuliert, ja? Zu Maria, Jesus, rühr mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren. Und ein paar Verse später lesen wir, berühre meine Seite. Wie jetzt? Ist das logisch? Das ist Johannes. Das ist Johannes, der in seiner Tiefgründigkeit all dies, diese Ebene, die unten drunter ist, in kleinen Bildern hoch in die sichtbare Welt holt und auf den Punkt bringt. Und Jesus spricht zu ihr, geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesagt habe. Und ich glaube, das war der wichtigste Auftrag, den Maria in ihrem Leben hatte. Danach hören wir kaum mehr was von ihr. Aber diese Fackel der Auferstehung, den Jüngern zu bringen, dass es den Jüngern überhaupt in den Sinn kommt, zu realisieren, dass Auferstehung mehr ist als nur das Aufstehen von dem Toten, sondern dass hier eine innere Bewegung passiert, die mich durch und durch verändert und mein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Und wenn Jesus spricht, und jetzt nehmen wir diesen Schritt in die Gegenwart hinein, jetzt kommen wir zu uns. Wenn Jesus spricht, dann geht das tief ins Herz rein. Dann ist es unglaublich, was es in mir für Veränderungen bewirkt. Und wenn ich dieses Sprechen nicht höre, dann ist es gut, auch traurig zu sein, wie Maria. Zu weinen. Gott, warum sprichst du nicht zu mir? Ich brauche diese Stimme, ich brauche diese Nennung meines Namens. Und da mögen Gebete, die wir so aus dem frommen Bereich kennen, einfach nur hinderlich sein, weil sie das übertünchen. Wenn durch diese Ansprache das eigene kleine Leben seine göttliche Bedeutung erlangt, ist das Himmelreich. Und da ist es egal, wie kurz oder wie lang das Leben ist. Es ist egal, ob ich mich, wie soll ich sagen, ob ich berühmt werde oder ob ich mich zum Affen mache. Es spielt keine Rolle. Das Leben hat seine Bestimmung und seine Bedeutung bekommen. Und das ist es, um alles in der Welt wert, gelebt zu werden. Und ich bin mir sicher, dass ihr diese Stimme auch hin und wieder in eurem Leben gehört habt. Dass ihr hört, wenn etwas das Herz berührt, wenn auf einmal schlaflose Nächte kommen, Gedanken und Träume überschäumen, weil man ist aufgewühlt. Und auf einmal macht man etwas, was man noch den vorigen Tag nicht sich geträumt hat, davon zu tun. Ich weiß, das ist ein Insider, aber in der Situation ging es mir schon durch Mark und Bein, als im Zug hinter mir eine Stimme rief: Hier, Sie haben 50 Cent verloren. Ich war getroffen. Für die, die es nicht kennen, ich kann es nachher gerne erzählen. Es hat mich beschäftigt. Was kann ich in meinem Leben anders machen, um diesem, was ich gerade erkannt habe, gerecht zu werden? Oder früher diesen Jahres habe ich euch erzählt von einem Traum. Von den Leuten aus Bulgarien. Und ihr glaubt gar nicht, was in mir dieser Traum für Kraft hervorgerufen hat. Etwas Unmögliches zu wagen. Und ich sage es heute, es ist unmöglich. Sucht irgendwo in Deutschland eine Gemeinde, die das möglich gemacht hat. Ihr werdet kaum eine finden. Das gibt es normalerweise nicht. Das sind verachtete, ausgestoßene, belächelte. Das Risiko ist viel zu hoch. Und gerade das Unmögliche, das übt eine Faszination aus. Und siehe da, es ist Wirklichkeit geworden. Ein Stück dieser geistigen Welt ist in die sichtbare Welt gekommen. Und es geht. Unglaublich. Egal, wen ihr trefft, egal, wer euch begegnet, sei es der Papst persönlich oder sei es der arme Bettler ohne Zähne am Straßenrand, jeder von diesen kann Jesus spiegeln. Und du kannst diese Strahlen auffangen. Von jedem dieser Menschen kann Auferstehungskraft ausgehen, auch wenn sie es nicht wissen. Weil in dieser unteren Ebene, in dieser wirklich, wirklichen Ebene, tauchen einfach diese Strahlen empor, wo wir es nicht ahnen. Wo wir nicht damit rechnen. Und, Und diese Ebene des Himmelreichs kann sich in unserem sichtbaren Leben alles, aller Dinge bedienen. Das ist für die ein leichtes. Kein Problem. Ich wünsche uns, dass diese Auferstehungsgeschichte, ob wir so einen glauben oder nicht glauben, das spielt nicht die große Rolle, dass sie in unserem Leben Kraft gewinnt. Dass wir uns danach ausstrecken und Hunger haben, nach dieser Auferstehungskraft, damit unser kleines Leben in der begrenzten Zeitspanne seinen Sinn wieder gewinnt. Eine Lebensfreude einsetzt, wie sie zuvor nicht gekannt wird. Dass, egal ob lange Zeit vor uns liegt oder kurze Zeit, dass wir strahlen können, dass wir Licht wieder von uns geben können, wie du gesagt hast, Hartmut, von dieser, wie heißt sie, Margot?
Ja,
Margot, ja. Die im Gesang auch diese Freude gefunden hat und sicherlich auch manches ausgestrahlt hat. Ich gebe euch zum Schluss noch eine Geschichte mit auf den Weg. Das ist keine Geschichte, das ist eine Rede, ein Ausschnitt aus einer Rede von Martin Luther King. Wir wissen, dass dieser Mensch ermordet wurde. In Amerika eine unglaublich große Freiheits- und Gerechtigkeitsbewegung ins Leben gerufen hat. Und er hat Folgendes gesagt. Vielleicht ist man 38 Jahre alt, wie ich es gerade bin. Und eines Tages steht eine große Gelegenheit vor einem und ruft einen aufzustehen. Aufzustehen. Und sich einzusetzen für ein großes Prinzip, ein großes Anliegen, eine große Sache. Und man weigert sich, weil man Angst hat. Man weigert sich, weil man länger leben möchte. Man hat Angst, seine Arbeit zu verlieren. Oder man hat Angst, kritisiert zu werden und seine Popularität einzubüßen. Oder man hat Angst, dass einen jemand ersticht oder erschießt oder einem eine Bombe ins Haus wirft. Und man weigert sich, Stellung zu beziehen. Man kann dann natürlich weiterleben, bis man 90 ist. Aber man ist mit 38 dann schon genauso tot, wie man es mit 90 sein würde. Und wenn der Atem stillsteht, ist das nur die verspätete Bekanntgabe des Todes im Geist, der schon viel früher eingetreten ist. Und dieser Martin Luther King hat sich berühren lassen. Er hat manches Risiko auf sich genommen. Er hat Menschen bewegt, in diesem christlichen Glauben heraus, was er von Christus reflektiert bekommen hat. Er hat wirklich eine Menge bewirkt, weil er sich hat inspirieren lassen und er hat das Risiko des Todes in Kauf genommen. Und er wurde ermordet. Aber sein Leben prägt auch heute noch viele Bewegungen. Sein Leben war nicht umsonst vergossen worden. Sein Leben hatte Ziel und Richtung. Und ich glaube, das ist etwas, was ich uns allen wünsche. Dass diese Zeit in sich zu gehen, auch mal zu weinen über das, was nicht erreicht ist, über das, was nicht entfaltet ist, was entfaltet werden könnte, dass wir diese Zeit uns nehmen, uns getrauen zu nehmen und dass wir an die Auferstehung glauben. Wie Paulus sagt in Römer 6, Vers 5, wir sind eins gemacht in Tod und Auferstehung. Amen.